Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität.
Viel Spaß bei dieser Folge wünscht euch Greenflash, der Marktführer für die Planung und den Bau intelligenter Energiesysteme in Industrie und Gewerbe. Bis zu 70% weniger Energiekosten? Mit Greenflash und Greencore AI wird das zur Realität. Greenflash. Change Energy Now.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Wer mit dem E-Auto auf Langstrecke unterwegs ist, merkt, da hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, viel getan, und zwar zum Richtigen. Mehr Ladeparks, mehr Schnelllader, mehr Leistung, mehr Planbarkeit. Natürlich läuft noch nicht alles perfekt, aber die Autobahn ist längst nicht mehr das größte Fragezeichen der Elektromobilität, denn die spannendere Frage ist inzwischen eine andere, und zwar, was passiert eigentlich im Alltag, also dort, wo Menschen wohnen, wo Menschen arbeiten, einkaufen, Kinder abholen, kurz mal anhalten, schnell weiterfahren und ja eben nicht mehr irgendwie nur die eigene Wallbox irgendwie zu Hause hat. Ihr wisst, ich habe eine und habe das Glück, aber trotzdem ist man häufig unterwegs, und wenn ich in Städten unterwegs bin, bin nämlich auch gerade in Köln, da merkt man schon, ja, Laden in Städten ist auf jeden Fall ein großes Thema. Genau hier setzt nämlich Jolt Energy an. Ultraschnelles Laden, nicht nur in den Autobahnen, sondern auch wirklich mitten in der Stadt. Das ist das Thema. Und die These für diese Folge ist ziemlich klar: die nächste Phase der Elektromobilität entscheidet sich in den Städten. Und genau darüber sprechen wir heute mit jemandem, der beide Perspektiven kennt. Bei uns ist nämlich Dennis Hampe, COO von Jolt Energy. Dennis war vorher bei Ionity, nicht gerade unbekannt, denke ich. Und dort hat er in der frühen Phase den Aufbau von Langstrecken-Ladeinfrastruktur auch mitgeprägt. Und heute geht es bei Jolt um ultraschnelles Laden in den urbanen Räumen. Das heißt, nicht entweder oder, sondern der Mann kennt beide Perspektiven bestens. Und Dennis, wir kennen uns auch schon persönlich und sind per Du. Schön, dass du heute hier bist. Ja, und bevor wir dann einsteigen, hol uns doch einfach mal ganz kurz ab. Wer bist du und wie bist du zur E-Mobilität gekommen? Quasi von der Langstreckenladeinfrastruktur hin zu High-Power-Charging bei Jolt. Gerne auch noch ein bisschen Insights zu dir, was dich so begeistert an der E-Mobilität. Hi.
Hi Jörg, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ja, wie bin ich eigentlich von der Langstrecke im High-Power-Charging bei Ionity zum innerstädtischen Laden gekommen? So ein ganz direkter Wechsel war das gar nicht. Ich war zwischendurch noch 2 Jahre als Consultant unterwegs, als Freelancer, und habe ein paar andere Ecken in der E-Mobilität gesehen, die auch ganz spannend sind. Habe eine Mylance zum Beispiel auch noch beraten im Aufbau des Customer Service Desks und ähnliches. Habe in der Zeit aber auch bereits für Jolt gearbeitet. Aber angefangen hat das alles im Januar 2018 bei der Ionity. Das war mein Wechsel in die E-Mobilität. Und als ich damals dann die Stellenanzeige gesehen habe und mich da ein bisschen vorbereitet habe, online recherchiert habe, gab es genau einen SZ-Artikel über die Gründung des Unternehmens durch mehrere OEMs. Und das war's. Das war also schon so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, zumindest für mich. Was ich aber spannend fand, war, nach so vielen Jahren im Konzern bei Telefonica in ein junges Unternehmen zu wechseln, weil man da einfach wieder näher an den Themen und an der Umsetzung dran ist. Und bei Ionity habe ich dann erst den Customer Service und dann das Produktmanagement aufgebaut. Dadurch, dass ich so früh dran war, habe ich in sehr vielen Bereichen was lernen können. Angefangen von, wie E-Mobilität überhaupt funktioniert, weil das für mich alles neu war, aber eben auch, was den Kunden wichtig ist. Und das wird in den technischen Branchen ja eben leider oft ein bisschen vernachlässigt und in den Hintergrund gedrückt, weil sich alle auf das Technische fokussieren. Bei mir war es dann nach 5,5 Jahren bei Ionity einfach der Zeitpunkt, dass ich weiterziehe, den nächsten Schritt gehe. Eigentlich so ein bisschen so wie der Wechsel zu Ionity. Ich wollte wieder stärker dort mitarbeiten, wo Dinge neu entstehen, neu aufgebaut werden und weiterentwickelt werden. Jetzt in meiner Rolle als COO bei Jolt bin ich kurz gesagt dafür verantwortlich, dass unsere Kunden zuverlässig und einfach bei uns laden können. Alles von Customer Service, Monitoring, Instandhaltung, Charging Stack, Ladesäulen, Reporting. Das sind so die Themen, die bei mir im Team liegen.
Super interessant. Ja, du hast ja gesagt, ja, du hast eine ganz einfache Aufgabe. Die ist natürlich in der Theorie, klingt es so einfach, in der Praxis ist das relativ schwer, denn Jolt bringt ultraschnelles Laden in die urbanen Räume, also genau dorthin, wo Menschen im Alltag auch unterwegs sind. Hab's schon aufgezählt, beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit und auch vielleicht mal während einer kurzen Pause irgendwo. Wie würdest du denn jemandem ohne Branchenwissen erklären, was Jolt konkret macht? Also argumentierst du da eher so eine Hardware-Seite, wir stellen da also Lader hin, die haben einen gewissen Speed, oder ist das eher ein bisschen visionärer? Genau.
Das ist immer ein bisschen schwierig für Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt sind oder genau die, die sich damit auseinandersetzen, wann kann ich mir eigentlich ein Elektroauto kaufen, sind wir schon so weit? Und am Ende baut Jolt Ladesäulen, an denen Autos in sehr kurzer Zeit sehr viel Strom laden können, Energie nehmen können. Und zwar genau dort, wo die Menschen sind. Also eben nicht an der Autobahn, das ist für Reisen und immer wieder zwischendurch. Aber das Alltägliche, das passiert in den Städten. Und das klingt jetzt erstmal relativ einfach und naheliegend, ist aber dann in der Umsetzung eben doch gar nicht so einfach, weil jeder Standort ist ein bisschen anders. Es gibt keine Standardherangehensweise, die funktioniert. Und deswegen müssen wir ein bisschen flexibel in den Lösungen sein, die wir da finden. Und für jeden Standort eine individuelle Lösung finden. Gleichzeitig aber dafür sorgen, den Betrieb verlässlich umsetzen zu können und eine möglichst konsistente Nutzererfahrung zu schaffen. Am Ende wollen wir Lademöglichkeiten dort anbieten, wo sich das Laden sinnvoll in den Alltag integrieren lässt und unsere Kunden einfach die Zeit einsparen können, indem sie schnell laden und das nebenbei erledigen können.
Okay, das klingt doch auf jeden Fall nach einer Erklärung für die Nutzerin, für den Nutzer, die wirklich auch sehr verständlich ist, wo man sagt, hey, okay, das ist keine technische Erklärung, sondern wirklich in Richtung Mehrwert. Finde ich sehr, sehr angenehm. Und letztendlich interessiert ja außer uns in der Branche auch niemand, was technisch hinten dran steht. Also zumindest der Großteil nicht. Das heißt, die Leute kommen, die Leute wollen einstecken, die Leute wollen einfach laden und sich einfach authentifizieren und möglichst schnell laden vor allem und genau dort, wo sie sind. Und das hast du ja gerade erwähnt. Und alles andere macht ihr dann, da kümmert ihr euch drum. Du hast ja bei Ionity auch erlebt, wie sich High-Power-Charging auch entlang der Autobahn entwickelt hat. Und heute schaust du bei Jolt auf die Städte quasi als Ladeort. Und was ist denn so der wichtigste Unterschied zwischen Schnellladen auf der Langstrecke und Schnellladen im urbanen Alltag? Du hast schon erwähnt, dass man natürlich, wie ich jetzt gerade, bin gerade in Köln, fahre nachher wieder zurück und muss sicher ein, zweimal laden. Aber normalerweise bin ich ja nicht on the road, sondern ihr seid ja eher, sag ich mal, tut eher was für den Alltag. Aber gibt's da noch andere Unterschiede?
Aus meiner Sicht ist einfach so, dass die Langstrecke meistens vorab recht gut geplant wird. Das Auto macht das sehr gut. Es gibt spezialisierte Routenplaner, die das können. Das ist für viele Menschen schon erstmal eine Umstellung, das so zu tun. Weil wenn du einen Verbrenner fährst, fährst du einfach los und wenn du tanken musst, hältst du an. Aber die meisten suchen sich dann eben doch vorab die Ladeparks, wo sie eine Pause machen, wo sie eine Kaffeepause machen können und das kombinieren können mit dem Laden und wissen dann eben auch sehr genau, wie viel sie wo nachladen müssen. Urbanes Laden funktioniert da ein bisschen anders. Das muss sich einfach in den Alltag des Nutzers integrieren. Und wie du auch vorher richtigerweise gesagt hast, der darf sich da eigentlich gar nicht zu viel Gedanken drüber machen, das funktioniert. Das muss einfach passen. Muss einfach ein No-Brainer sein. Das ist ein grundlegend anderer Ansatz. Dazu kommt, dass HPC, also Schnellladen, auf der Langstrecke ist der Standard-Use-Case. Ich möchte nicht 4 Stunden irgendwo stehen, bis mein Auto geladen wird. Da geht es einfach um Reichweite und um Planbarkeit und kurze Reisezeit. Im urbanen Umfeld haben wir ganz andere und unterschiedliche Anwendungsfälle. Anwohnerflotten, Taxis, alles Mögliche. Gleichzeitig haben wir aber im innerstädtischen Bereich eben noch keinen so hohen Anteil an Schnellladern, wie es zukünftig nötig sein wird, um die Alltagssituationen abzudecken. Und das stellt einfach ganz andere Anforderungen an die Art der Standorte und wie wir die planen. Platz ist Mangelware, Netzanschlüsse sind nicht so verfügbar, wie man sich das vorstellt. Die lokalen Gegebenheiten sind ein bisschen unterschiedlich. Also es ist einfach vielfältiger in der Stadt und das müssen wir irgendwie reflektieren.
Das kann ich unterstreichen, denn ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten, also nicht allzu lange her, wahrscheinlich eher Wochen, in Heidelberg mal bei Jolt geladen, aber nicht, weil ich bei Jolt laden wollte und nicht, weil ich es geplant habe, sondern weil ich tatsächlich irgendwie bei einem Geschäft vorbeigefahren bin, auch recht spontan. Tiernahrung war das, glaube ich. Ich glaube, es war Tiernahrung oder Supermarkt. Also bin dahin, habe den Lader gesehen im Reinfahren auf dem Parkplatz, habe gedacht, ob ich jetzt da parke und habe gesehen, 50%, also innerhalb von Millisekunden. ich stehe da jetzt eine halbe Stunde oder noch länger, weil ich ein bisschen gebraucht habe, stecke mich an, komm raus, fertig, Thema, wo lade ich, wieder gelöst. Also das war so auch ein spontanes Laden und der Platz war da wirklich sehr eng. Also es ist ja nicht, dass man sagen müssen, ihr baut einen riesen Ladepark irgendwo auf der grünen Wiese, sondern da, wo Leute hinfahren. Das heißt, es muss umgebaut werden, wie du gesagt hast, Netzanschluss ist ein Thema. Sicher auch gar nicht so einfach, das dann irgendwie energetisch so aufzubauen, dass es dann alles dann passt. Da gibt es ja dann die entsprechende Hardware dafür und auch andere Lösungen, über die du vielleicht noch was sagen wirst. Und ja, das war so ein spontanes Ding. Und genau, und jetzt eben diese Strecke gefahren bin, die ich schon erwähnt habe heute, da habe ich die App, ich plane es einen Tag vorher, ich schließe vielleicht Dinge aus. Also ist tatsächlich so. Das ist jetzt, was du sagst, habe ich gerade erlebt. Genau.
Und wahrscheinlich kommst du jetzt sogar an den Standort, den du da zufällig erfahren hast, auch geplant mal wieder und nimmst den einfach jetzt stärker in deinen Alltag auf. Und genau darum geht's.
Klar, ja klar, weil vor allem, weil ich zwei Dinge kombiniere. Das ist, also ich habe ja wenig Zeit, jeder hat wenig Zeit. Das heißt, lade ich irgendwo hin und fahre ich immer hin und lade da auf und mache etwas oder sage ich, hey super, wenn ich Tiernahrung brauche oder sonstige Sachen, die ich vielleicht ungern online bestelle jetzt irgendwie, dann fahre ich doch direkt dahin, weil ich da auch laden kann. Das ist natürlich auch im Vergleich zu anderen Geschäften auch ein Wettbewerbsvorteil dann für das Geschäft, wenn die dann einen Ladeplatz haben. Und natürlich kriege ich da in der Regel auch einen Parkplatz. Also das ist, wie du sagst, ein Win-Win und das hat man dann im Kopf und hat das abgespeichert. Vielleicht können wir nochmal drüber sprechen, warum Urban High Power Charging jetzt so wichtig auch für die Skalierung der E-Mobilität ist. Also genau, es passiert viel, aber natürlich braucht man diesen Hochlauf und da denkt man doch eher an Reisen und Langstrecke, auch wenn es nur ein Teil ist und sich eigentlich E-Mobilität eher im Alltag abspielt. Wie wichtig ist das Thema Charging für die Skalierung der E-Mobilität, wenn wir so das Big Picture mal haben, aufmachen?
Ich glaube, in der Anfangszeit war das weniger wichtig, weil die Early Adopter, die schon vor vielen Jahren auf Elektroautos umgestiegen sind, einfach oft eine eigene Wallbox hatten. Die haben im ländlichen Raum gewohnt, die haben vielleicht eher ein Haus, wo man das noch montieren kann. Die konnten zu Hause laden, das war einfach kein Problem. Und mit dem Ausbau der Langstrecke konnten genau diejenigen dann auch jeden Ort in Europa erreichen. Das heißt, das hat in der frühen Phase genau den Bedarf zu dieser Zeit perfekt gedeckt und war wahnsinnig wichtig, um die E-Mobilität zu etablieren. Jetzt kommt aber die nächste Welle an Nutzern. Jetzt kommen wir langsam in den Massenmarkt rein. Haben wir die typische Stadtbevölkerung, wo wir Mieter haben. Selbst wenn wir Eigentümer haben und die eine Wohnung haben, heißt das nicht, dass die selbst zwangsläufig sich eine Wallbox irgendwo installieren können. Das heißt, wenn wir wirklich den Massenmarkt erreichen wollen, wenn wir wollen, dass Leute ohne die Möglichkeit zu Hause zu laden auf elektrische Autos umsteigen, müssen wir die Städte elektrifizieren. Und darüber hinaus ist es auch an anderen Stellen so, die Flotten und Taxen werden elektrisch zunehmend. Auch die brauchen in der Stadt Lademöglichkeiten, um mobil zu bleiben.
Gute Punkte. Und ja, das Thema, ja, ihr habt ja irgendwie eine Immobilie und ihr könnt ja laden, wohnt auf dem Land, ihr habt immer einen Parkplatz, dann ist E-Mobilität einfach, wurde auch mir natürlich auch immer entgegengebracht. Das muss ich auch zugeben. Und es stimmt auch. Und habe, glaube ich, auch schon hier öfter mal erwähnt, mein Bruder wohnt in der Stadt, der fährt mittlerweile auch elektrisch und es wird immer besser. Aber sein Thema war, naja, wo soll ich denn laden? Also muss ich jetzt da immer hinfahren? Muss ich jetzt raus aus der Stadt Richtung Autobahn irgendwie? Ich will jetzt auch nicht mehr AC laden. Das dauert auch ewig. Und das war schon so ein Thema, wo der sich 2-3 Jahre herumgedrückt hat, ohne dass er gegen E-Mobilität ist. Der wollte umsteigen, aber das war einfach so raus aus der Komfortzone im Vergleich zum Tanken, wo ich einfach nicht drüber nachdenke, wie du erwähnt hast. Und ja, das wird besser, aber da reicht halt AC nicht. Das ist dann die Mischung und ich glaube, das ist so the missing piece, nenne ich mal, das wir gerade brauchen, wirklich für die Skalierung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist im Vergleich zur grünen Wiese und wenn man jetzt abseits der Städte ist, das Ganze technisch aufzubauen. Das heißt, wir haben da Nutzungskonflikte, begrenzte Netzanschlüsse, unterschiedliche Standortpartner, auch Erwartungen von den Nutzern, die einfach sagen, hey, es muss einfach funktionieren mit einer gewissen Power, die da auch durchgeht, dass das Auto schnell voll ist, mal ganz einfach gesprochen. Was sind denn für euch so die größten Herausforderungen, wenn es E-Mobilität in der Stadt geht, also den Ausbau von Ladeinfrastruktur im städtischen urbanen Raum?
Viel davon hast du gerade schon angesprochen, hatten wir vorher auch schon ein bisschen aufgegriffen. Netzanschlüsse sind tatsächlich für uns als CPO einfach ein relevantes Thema. Zum einen sind die Vorlaufzeiten relativ hoch. Das ist nicht nur in Städten so, aber auch in Städten. In Städten ist es häufig auch zusätzlich eben noch so, dass die Anschlussleistung gar nicht hoch genug ist, um Schnellladen anzubieten. Das ist dann auch eben oft der Grund, warum auf AC-Infrastruktur gebaut wurde bisher, weil es einfach die naheliegendste Lösung ist. In Zukunft wird das aber einfach nicht mehr reichen. wenn der Massenmarkt wirklich kommt, benötigen wir mehr Ladeleistung in den Städten. Und mit einem HPC-Ladepunkt, also einem Schnellladepunkt, können wir circa 10 AC-Ladepunkte ersetzen und den knappen Platz in der Stadt nicht noch knapper machen. Deswegen brauchen wir das zusätzlich eben auch im urbanen Raum. Wobei ich auch glaube, wir brauchen einfach beides. HPC ist nicht die Antwort auf alle Fragen. In der Stadt brauchen wir die Mischung. Aber HPC ist da eben deutlich unterrepräsentiert. Wegen der geringen Anschlussleistung haben wir bisher fast ausschließlich batteriegepufferte Ladesäulen verbaut, weil wir damit eben die hohen Ladeleistungen anbieten können, auch wenn der Netzanschluss am Standort etwas begrenzt ist. Und so schaffen wir es dann eben auch, die unterschiedlichen Bedürfnisse abzudecken. Und wir haben neben Supermärkten und Tankstellen und Ähnlichem, haben wir in Berlin jetzt auch zum Beispiel den ersten Lader auf öffentlichem Grund gemacht. Da sind wir sehr stolz drauf, weil das Ganze einfach nochmal andere Anforderungen nach sich bringt, die Städte da von uns sich wünschen.
Super, ja, also gute Argumente. Es ist nicht AC, es ist nicht nur DC oder AC gegen DC oder andersrum, sondern es ist wirklich die Mischung, die es macht. Und du hast ein gutes Argument geliefert. Man hat auch begrenzten Platz einfach vom Parken. Und wenn man sagt, hey, da stehen 10 Autos, die laden AC, laden dann vielleicht sogar auch voll und stehen dann da ein paar Stunden. Und die Akkus werden ja auch immer größer, muss man sagen. Bei einer Renault Zoe früher, klar, da war das natürlich, die hat, glaube ich, mit, ich weiß, 42, 43 kW AC geladen, hat einen kleinen Akku. Das hat natürlich irgendwie funktioniert, ja. Aber wenn wir jetzt irgendwie 80, sagen wir im Schnitt wahrscheinlich, weiß ich nicht, 70, 75 haben, dann gibt es auch viele, die 100 haben mittlerweile oder 90 oder 80. Das AC dauert ja natürlich ein bisschen. Die Autos stehen, die Parkplätze sind voll. Da ist natürlich, das kannst du mit einem Lader ersetzen in der gleichen Zeit oder noch mehr. Da hast du einen ordentlichen Durchlauf und es ist ja dann auch finanziell ein Anreiz, einfach da aktiv zu sein. Und es soll sich auch rechnen, die Ladeinfrastruktur. Und natürlich ist ein DC-Lader teurer in Investitionen, das ist ganz klar, aber hat einfach viel mehr Durchlauf und genau das brauchen wir auch. Und auch die Lader sind ja, der Knackpunkt, sage ich mal, ist ja oft der Ladespeed im Auto und die Lader können ja oft schon deutlich mehr. Auch das wird ja im Auto hochgehen, dann kriegt man halt pro DC-Lader, die heute schon gut aufgestellt sind, ja immer mehr Fahrzeuge durch in der Zeit und deshalb finde ich es spannend, dass du das argumentierst entsprechend oder verargumentierst, genau, weil die Frage ist ja wirklich so, warum macht man jetzt DC-Laden in der Stadt? Reicht ja nicht AC, du hast schon so viele Boxen gerade getickt und glaube ich ganz viele Fragezeichen sind jetzt wieder weg und die hast du ja beantwortet, warum urbanes Laden auch schnell sein muss, ja, sage ich mal so. Ich wollte mal mit dir nochmal zum Thema Customer Experience sprechen. Vielleicht kannst du einfach mal frei raussagen, was dir da besonders wichtig ist. Vielleicht auch persönlich mal einen Blick, wenn du jetzt einfach irgendwo lädst und was ihr in dem Bereich tut, nenne ich es mal so.
Ich bin natürlich nicht ganz objektiv, was das angeht, dadurch, dass ich Customer Service zu lange gemacht habe und die Anleitungen geschrieben habe, wie man das eigentlich macht, habe ich tatsächlich relativ selten Probleme damit, Ladevorgänge zu starten. Und das ist aber auch genau die Thematik. Also wenn man weiß, wie es geht, klappt das auch meistens. Manchmal ist es aber eben einfach nicht intuitiv. Dann muss man so ein bisschen die Tricks und Kniffe wissen. Dann muss man wissen, dass man den Stecker halt bei einem HPC-Lader, wo die Stecker und Ladekabel, vor allem Ladekabel, schwerer sind, dass man den ein bisschen drücken und reinhalten muss, bis der Ladevorgang läuft und Ähnliches. Aber es ist eben nicht intuitiv. Und die einzelnen Lösungen sind gar nicht schlecht. Wir haben aber einfach sehr viele davon. Wir haben viele Bezahloptionen, wir haben unterschiedliche Bedienlogiken und eben auch dann die Unsicherheit, ob es klappt oder dass ich irgendwelche Besonderheiten noch wissen muss, damit es dann klappt. Und was meiner Meinung nach nicht funktionieren wird, ist, wir können die Menschen nicht in die E-Mobilität zwingen. Wir müssen sie überzeugen, indem wir einfaches, intuitives Laden anbieten. Und da müssen wir als Unternehmen dran arbeiten, aber auch die ganze Branche dran arbeiten, weil wir eben sehr viele Player haben, die da miteinander arbeiten müssen und miteinander zusammenarbeiten müssen. Meiner Meinung nach spielen aber auch die Early Adopter, die eben schon wissen, wie es geht, da eine wichtige Rolle. Das sind genau diejenigen, die gefragt werden von Interessenten an Elektroautos, wie das geht, was man braucht. Das sind einfach die Multiplikatoren, die ihren Beitrag leisten, die Unsicherheit abzubauen, die Hürde zu nehmen und den Leuten zu helfen, den Einstieg zu finden. Weil auch das ist, glaube ich, viel einfach Unwissenheit darüber, wie es geht und die müssen wir abbauen. Also am Ende müssen wir einfach eine gute, einfache, intuitive User Experience bieten.
Ja, sehe ich auch so ein schönes Beispiel. Gerade nochmal, ich gebe immer so gern so Live-Beispiele. Ich fahre ja zwar schon lange elektrisch, aber habe auch mal wieder Dinge, wo ich so in die Falle tappe. Ich stand gerade am Lader. Wirklich, es klingt so ein bisschen konstruiert, aber es stimmt, ich hatte zwei Ladestops hierher. Einer hätte gereicht, aber um schnell voranzukommen. Es gibt ja manchmal so Taktiken. Schnell fahren, schnell laden, egal. Auf jeden Fall stand ich am Lader, hatte die Tür offen, bin draußen rumgelaufen hin und her, habe den Ladevorgang beenden wollen und habe einfach den Stecker nicht abgekriegt. Lag daran, weil das Auto an war, weil ich die Klima laufen habe und ich habe es aber nicht mehr gemerkt. Du hörst es ja nicht beim E-Auto und logischerweise, ja, also echt ein Problem. Und naja, habe den Stecker nicht richtig abbekommen, das war so tricky. Und jemand hatte dann bei meinem nächsten Ladestopp ein ähnliches Beispiel. Dann konnte ich der Person dann helfen, die, glaube ich, relativ neu war im Bereich E-Mobilität. Und da gibt's ja, das ist ja nur ein Beispiel, da gibt's ja ganz viele so Kleinigkeiten. Du hast gesagt, Stecker dran drücken, bis die Authentifizierung durch ist und das richtig läuft. Wenn du das nicht weißt oder sowas, das ist halt super nervig. Und das kann man ja auch eigentlich niemandem erklären, dass man solche Dinge manchmal machen muss. Und deshalb, ich gehe da mal einen Schritt weiter. Was ich mag, ist standardisierte Hardware, Software, sonst was, dass ich mich einfach, geht gar nicht um Hersteller, aber dass ich weiß, das funktioniert so. Ich halte zum Beispiel eine Karte dran. Ich bin auch übrigens in Karten viel besser als mit einer App. Ich habe schon so lange keine App mehr benutzt, weil ich immer Karten nutze. Hat viele Vor- und Nachteile, wissen wir, dass ich da gut dran bin. Das heißt, ich spule immer dasselbe Muster ab, eigentlich wie auch beim Tanken früher, sag ich mal. Und das klappt eigentlich immer. Ist Standardisierung aus deiner Sicht ein Schlüssel, damit die User Experience besser wird generell, oder würdest du sagen, das ist eher der Feind von Innovation und zu früh, nenne ich es mal so?
Ich glaube beides. Ich glaube, die Standardisierung ist wichtig, weil wir nur so das Intuitive schaffen. Du hast gesagt, du spulst dein Standardprogramm ab und ich glaube, am Ende macht das jeder. Es muss egal sein, ob ich erst einstecke und dann autorisiere oder erst autorisiere und dann einstecke, weil es Menschen gibt, die bevorzugen das eine und es gibt Menschen, die bevorzugen das andere. Von dem her müssen wir am Ende den Weg finden, der für die Masse der User intuitiv ist, sodass sie auch über CPOs hinweg lernen, wie geht das eigentlich, wie ist der Ablauf und der nicht bei jedem CPO anders ist. Das fängt bei den Fahrzeugen schon an, bei der Positionierung der Ladebuchse. Das ist wichtig, weil es den Aufbau des Standorts beeinflusst. Wo stelle ich den Lader hin im Verhältnis zum Parkplatz, damit über die 700.000 unterschiedlichen Positionen, wo eine Ladebuchse positioniert sein kann, das im besten Fall immer erreichbar ist, ohne viel Rangieren. Und für uns als CPOs geht es natürlich um Bedienlogiken, Statusanzeigen, Bezahlprozesse. Wie mache ich das eigentlich? Und ein Vergleich mit einer ganz alt etablierten Branche finde ich eigentlich immer ganz schön, den Geldautomaten. Da haben wir auch unterschiedliche Hersteller und trotzdem ist es immer die gleiche Grundlogik. Du weißt, was dich erwartet, wie es funktioniert, egal welcher Hersteller dahinter steckt. Und das haben wir eben beim Laden noch nicht immer. Kurzfristig wird das bestimmt schwer umzusetzen, weil zu viele unterschiedliche Akteure und unterschiedliche Interessen am Tisch sitzen. Aber das ist die Richtung, in die es einfach gehen muss.
Schöner Vergleich mit dem Geldautomaten. Ich meine, im Zweifelsfall kriegst du halt kein Geld und musst zum nächsten fahren. Aber wenn du natürlich gefühlt auf Null irgendwo bist an der Autobahnraststätte und kommst dann noch zum nächsten Lader, weil du es vielleicht nicht hinkriegst, weil User Experience nicht gut ist und ein Profi wie du jetzt oder vielleicht gerade so leicht ich hätten noch die Tipps und Kniffe gehabt. Das ist natürlich nochmal so ein bisschen so eine andere Sache. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Bei dir gleich, erstmal schnell bei mir. Ich gehe mal vor, bei mir ist es wirklich so, ich habe bei jedem Laden immer noch, außerhalb von dem Umkreis meines Hauses oder so, immer noch so einen leichten Thrill. Und ich gebe es zu, funktioniert das jetzt oder nicht? Weißt du, was ich meine? So ganz leicht, wie ich mache immer dasselbe, aber manchmal klappt es nicht. Und ich hatte neulich wieder so ein Thema, ich konnte dir nicht sagen, woran es liegt. Und es ist auch manchmal so, voll am Ladepark, all eyes on you vielleicht, oder man denkt es nur, dann klappt es nicht und du machst da rum und dann nimmst du die App, die Karte, dann steckst du ein und aus und irgendwann fährst du halt wieder los. Das ist irgendwie kein gutes Gefühl. Hast du das manchmal auch noch oder klappt es bei dir immer?
Ich gehe da erstaunlicherweise mit einer anderen Perspektive dran, weil immer, wenn ich einen Fehler da mache, versuche mir das zu merken, um es dann als Empfehlung an den Customer Service zu geben, um eben anderen zu helfen, wenn die in das gleiche Problem reinlaufen. Von dem her ist das für mich gar nicht so ein, das kann vorkommen, klar, aber das ist für mich gar nicht so ein Thema, dass ich dann mich da unter Druck gesetzt fühle, sondern ich finde dann spannend, wieder was gefunden zu haben, was ich noch nicht kannte.
Cool. Vielleicht soll ich so auch reingehen, aber obwohl ich in der Branche arbeite, werde ich immer dann, ich weiß gar nicht warum, ganz schnell zum User und schaffe es dann nicht, diese technische Perspektive darauf zu haben. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich ja eher als Marketingmensch in der E-Mobility-Welt unterwegs bin, ja.
Und an sich ist es ja auch die richtige Perspektive, weil es soll ja einfach funktionieren. Das sollen ja nicht die Fälle sein, die wir haben. Und es werden ja auch immer weniger. Die Leute lernen,
genau.
Wir werden als Branche besser. Deswegen geht das schon in die richtige Richtung.
Gut, dass du das erwähnst, weil natürlich soll es hier nicht so klingen in dem Podcast, dass man sagt, ja, für die Skeptiker, Achtung, da hört man es wieder, die diskutieren, dass es geht immer noch nicht. Nein, dass also zu 95% funktioniert es und es wird alles noch besser. Aber bei der User Experience kann man nochmal was machen, bei der Standardisierung haben wir gesagt. Jetzt hast du ja so die Ladeinfrastruktur auch aus zwei Perspektiven erlebt. Das heißt erstmal so der Hochlauf auf der Langstrecke aus deinen Ionity-Zeiten und sicher auch beobachtet, was danach generell so passiert in der Branche. Und jetzt den Fokus auf das Laden im urbanen Alltag. Und was wird denn so aus deiner Sicht die nächste Phase der Elektromobilität sein, die am meisten vielleicht auch unterschätzt wird? Ist es das Schnellladen in der Stadt? Ist denn das Thema wie, wir müssen ready sein für autonomes Fahren, denn auch diese Fahrzeuge müssen laden? Gib doch gerne mal so einen kleinen Ausblick oder deine Perspektive.
Es sind viele Themen, über die wir gerade schon gesprochen haben für mich. Die Technik ist am Ende nur Mittel zum Zweck. Wir müssen immer den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja auch genau die Diskussion, die wir gerade hatten. Was erlebt der? Was funktioniert gut für ihn? Wir hier als diejenigen, die ganz tief in der Branche drinstecken, haben natürlich auch immer den Blick für die Probleme. Aber die müssen wir auch identifizieren, um sie zu beheben, damit der Kunde die einfache Erfahrung bekommt. Darüber hinaus, in den vergangenen Jahren ist viel Ladeinfrastruktur entstanden. Das haben wir auch schon diskutiert. Initial auf der Langstrecke, da war der sofortige Bedarf in der frühen Phase. Und jetzt eben genau der Wechsel, dass wir die Leute bekommen, die im Massenmarkt, auch in der Stadt, im Alltag schnell laden können müssen. Und das wird dann in den Städten einfach immer relevanter. Aber eben auch, wie wir es gerade schon besprochen haben, das ist nicht nur ein Technologie- und Infrastrukturthema, sondern das gerade passiert, ist einfach eine grundsätzlich riesige Veränderung im Mobilitätsverhalten. Wir haben einmal die Professionalisierung des Betriebs und höhere Uptime. Wir gucken auf Charging Success Rates, schauen auf die Daten, wie wir daraus Informationen ziehen können, wie wir weiter optimieren können. Aber mindestens genauso wichtig ist ja, dass wir die Menschen mitnehmen, weil die Elektromobilität nicht einfach allein über die Technologie erfolgreich werden wird. Sie wird nur erfolgreich sein, wenn es im Alltag selbstverständlich ist und wir sie einfach zum New Normal machen. Und vielleicht so als kleines Beispiel, wenn ich meine Kinder anschaue, für die ist das das Normale. Die konnten mit 8 problemlos ein Elektroauto laden. Das heißt, es ist einfach nur anders. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, aber es ist anders in der Bedienung. Und das muss man ein bisschen lernen und sich damit auseinandersetzen.
Ein schönes Schlusswort, dem habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer einen großen Dank an dich. Und ja, das Thema Kinder, das ist ein kleiner Trigger bei mir, denn meine Kinder, muss ich auch mal überlegen, die sind jetzt auch noch relativ jung, 8 und 10, und die kennen eigentlich tatsächlich gar keinen Verbrenner. Die wussten nicht, dass wir mal Verbrenner hatten und die kennen das auch nur so. Das stimmt. Das ist deren Realität. Die kannten das so gar nicht, was wir so als Legacy, irgendwie so, was wir so noch mitschleppen, die ganze Historie mit Tanken und diese nervigen Vergleiche, dass man sagt, Laden muss getanken werden. Manchmal tappe ich auch in die Falle so, nee, es ist was anderes und es funktioniert anders und es funktioniert schon ziemlich gut und da müssen wir hin. Super spannendes Gespräch mit dir und ich glaube, es ist jetzt auch klar, warum Schnellladen in den Städten super wichtig ist und so ist, glaube ich, auch bei vielen Fragen nochmal, die eben Menschen in dem Kopf haben, vielleicht jetzt mal eben diese Boxen, habe ich vorhin gesagt, getickt und abgehakt. Also super, super, super spannend. Vielen Dank für deine Zeit, Dennis. Und ja, wir haben uns ja auch gerade, muss ich noch erwähnen, bei der Charging Night in München gesehen. Also super schön, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt hier noch in den Podcast reinzukommen und genau von deinen Erfahrungen zu berichten. Wenn man dich jetzt mal kontaktieren möchte, wie tut man das am besten?
Ich glaube, am einfachsten über LinkedIn. Da bin ich natürlich auch präsent, so wie viele andere auch. Von dem her freue ich mich immer über Kontakte und interessanten Austausch, so wie mit dir gerade. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Super, danke dir. Wir werden natürlich auch dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Gerne einfach schauen, draufklicken. Ansonsten Dennis Hampe von Jolt Energy. ansprechen, offen für Austausch. Das ist doch mal ein Wort. Ganz herzlichen Dank. Damit sind wir raus. Hat Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen. Damit unterstützt ihr unsere, in Anführungsstrichen doch, eigentlich auch ohne Anführungsstrichen, ehrenamtliche Arbeit für die E-Mobilität und einfach aufzuzeigen, wo wir herkommen. Ihr hört gerne mal so die ersten Folgen von 2018 und hört dann heute mal rein, wo wir gelandet sind. Mittlerweile sind wir ja schon einige Jährchen hier unterwegs als Podcast und da sieht man mal, was sich da in relativ kurzer Zeit getan hat. Dennis, vielen Dank und bis dann. Ciao.
Danke.
Diese Folge wurde präsentiert von Greenflash, dem Marktführer für intelligente Energiesysteme in Industrie und Gewerbe. Jetzt Energie neu denken auf greenflash.de.